NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Bereits 2 Monate nach der Befreiung Deutschlands durch die Alliierten und nach der Shoah 1945 gründeten überlebende Jüdinnen und Juden das Zentralkomitee der überlebenden Juden. 5 Jahre später ging daraus der Zentralrat der Juden in Deutschland hervor. Morgen, am 19. Juli, wird diese wichtige Institution 75 Jahre. Dazu in unserer Sendung später mehr. Zunächst aber zu einem anderen Thema. Das Kaddisch, auch Toten- oder Trauergebet genannt, ist im Judentum zentral. Aber das betet man nicht alleine, sondern in einer Betgemeinde, einem sogenannten Minyan, für den mindestens 10 Betende erforderlich sind. Im orthodoxen Judentum sind das 10 Männer, im Reformjudentum 10 Personen. Manche der liberalen Gemeinden in Deutschland sind aber so klein, dass es nicht immer leicht ist, ein Minyan zusammenzubekommen. Deshalb bietet die liberale Kölner Gemeinde seit kurzem ein Online-Kaddisch-Beten an. Darüber habe ich mit Raffi Rothenberg gesprochen. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Kölner Gemeinde und ich habe ihn gefragt, ob das denn mit den Gesetzen des Judentums zusammengeht, sich online zu einem Minyan zu treffen.
Da haben sich mehrere Rabbiner darüber beraten, unterhalten, ob ein Online-Minyan gilt oder nicht. Insbesondere ist es akut geworden während Corona-Zeit, wo man sich nicht in der Synagoge versammeln durfte. Und da haben die Rabbiner sich überlegt, was machen wir da? Und da haben sie sich die Frage gestellt, wieso müssen überhaupt 10 Personen zusammen sein? Und die sind auf das Ergebnis gekommen, dass die 10 Menschen zusammen sein sollen, damit sie sich sehen und hören können. Und da es im Zoom auch gegeben ist, dass die 10 Leute sich sehen und hören, meinen die, dass das auch als Minyan gibt. Und ich kenne einige auch orthodoxere Gemeinden, die das anbieten, meistens nur im Wochentage, weil am Schabbat darf man keine elektronischen Geräte einschalten. Aber wir, weil wir liberal sind und weil wir denken, dass gemeinsame Gebete wichtiger sind, als nicht zu beten. Deshalb bieten wir das auch an während des Schabbat.
Ich hatte das so gelesen oder so verstanden, dass Sie jetzt das Online-Kaddisch-Beten, dass das immer sonntags stattfindet. Aber wenn Bedarf bestünde, würde es auch häufiger stattfinden können?
Ja, klar. Also wir bieten das am Sonntag an, weil da die meisten Leute Zeit haben. Wir bieten das einmal die Woche an. Aber wir bieten das auch an während unserer Gottesdienste am Freitagabend oder am Schabbat, werden unsere ganzen Gottesdienste auch online angeboten. Und da können die Leute auch Kaddisch sagen, haben wir kein Problem, weil wir als liberale Juden denken immer, was ist wichtiger? Ist es wichtiger, keine elektronischen Geräte zu nutzen? Oder ist es richtiger, dass die Leute am Gottesdienst teilnehmen? Und unsere Meinung ist, dass es wichtig ist, am Gottesdienst teilzunehmen, die Tora zu hören, in der Gemeinschaft zusammen zu sein, als keine elektronischen Geräte zu nutzen.
Können Sie jetzt den nicht-jüdischen Hörerinnen und Hörern noch mal ein bisschen einordnen, ein bisschen erklären, warum ist das Kaddisch eigentlich so wichtig, das zu beten für die Trauernden?
Also, das Kaddisch-Gebet ist eigentlich keine speziellen Gebet für die Trauernde. Das ist eigentlich ein Heiligungsgebet und im Wesentlichen ein Lobespreisung Gottes. Dieses Gebet kommt auch sehr häufig während des Gottesdienstes vor und das ist einfach so die Trennung zwischen wichtigen Abschnitten im Gottesdienst. Und diese Kaddisch-Gebet wurde zum ersten Mal im Gebetbuch um Jahr 900 gesehen. Und als Kaddisch der Trauernde oder der Weisen ist es ab dem 12. Jahrhundert gebräuchlich. Und zwar, die Tradition sagt, dass wenn man einen Trauerfall hat, wenn jemand, ein naher Verwandter, gestorben ist, dann ist man traurig, vielleicht auch ein bisschen wütend, auf Gott, wieso hat er mir meinen engen Verwandten genommen? Und das ist ein ganz normales Gefühl für einen Mensch, der trauert. Und um zu sagen, ja, ich bin nicht böse auf Gott. Ich kann es verstehen. Und auch in diese schwere Stunde, die wir jetzt haben, werden wir Gott heiligen oder ein Lobespreis um Gott sprechen. Es tut uns gut und man glaubt auch, dass es den Verstorbenen gut ist, dass er den jedes Mal, wenn wir Kaddisch sagen, dass er dann näher an Gott gebracht wird. Und diese Kaddisch wird während der Beerdigung und auch nach der Beerdigung, während der Trauerwoche jeden Tag gesagt und anschließend noch 11 Monate danach jeden Tag wird diese Kaddisch gesagt. Wir als Liberale haben uns geeinigt, dass wir das nur einmal in der Woche sagen, aber die Tradition ist, dass es jeden Tag gesagt werden soll.
Und dennoch ist es eben der Zwiespalt, was Sie am Anfang beschrieben haben. Sie sind darauf angewiesen, um das Gebot zu befolgen, dass Sie eben noch mindestens 9 Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden.
Ja, das ist richtig. Es sind aber nicht nur dieses eine Gebet. Es gibt generell mehrere Gebete im Judentum, die so ein Quorum haben müssen. Und das ist dafür da, damit die Leute möglichst zusammenkommen und einander stärken und unterstützen.
Ja, also auch Trostspendung dann damit, auch weil man in Gemeinschaft ist, in der Gruppe ist.
Natürlich, generell sagt man, dass die ganze Trauerzeremonien, also diese Trauerwoche, diese Shiva, das ist weniger gedacht, um den Verstorbenen zu gedenken, eher gedacht, Hinterbliebene zu stärken und Trost zu bieten. Also das Judentum ist eine Religion, die sehr dem Leben zugewandt ist und weniger dem Tod. Und das ist die Charakteristik, dass man einen Schwerpunkt auf die Lebenden und wie es denen geht. Deshalb in der Trauerwoche kommen sehr viele Leute, die Familie des Toten, den Trauernden zu besuchen. Und da sind öfters Leute, die den Verstorbenen überhaupt nicht gekannt haben, sondern das sind Arbeitskollegen, Freunde, die kommen, um die zu trösten. Was ich auch wichtig finde, ist nicht nur, dass der Kaddisch gesagt wird, sondern ich finde es auch wichtig, dass wir den Kaddisch so ein wenig verändert haben. Zum Beispiel in der orthodoxen Tradition steht zum Beispiel am Ende des Kaddisch: Gott schafft Frieden in der Höhe, möge Gott uns und ganz Israel Frieden geben. Darauf sprechen wir Amen. Und wir sagen: Möge Gott uns und ganz Israel und alle Einwohner der Erde Frieden geben. Und darauf sprechen wir Amen. Also wir beziehen das nicht nur auf uns, auf die Juden, sondern wir beziehen das auf die ganze Erdbewohner. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Ergänzung für das liberale Judentum, dass die auch nicht nur sich, sondern auch die anderen sehen.
Das war ein Gespräch mit Raffi Rothenberg über das egalitäre Online-Kaddisch-Beten, das die liberale Kölner Gemeinde jeden Sonntag anbietet. Wer dabei mitmachen möchte, wendet sich bitte über die Homepage an die Gemeinde. Als ich Raffi Rothenberg fragte, welches Musikstück er sich wünscht, zögerte er nicht. Er wünschte sich Habaita. Das war das Stück Habaita, auf Deutsch bringt sie nach Hause. Gesungen und gespielt haben es 1000 israelische Musiker und Sängerinnen im Dezember 2023. Und zwar im Amphitheater von Caesarea. Das Ziel dieses Konzerts war es, auf das Schicksal der von der Hamas verschleppten Geiseln aufmerksam zu machen und daran zu appellieren, sie endlich nach Hause zu bringen. Jetzt geht es um ein anderes Thema. Gehen oder bleiben, das war 1945 nach der Shoah für die überlebenden Jüdinnen und Juden die zentrale Frage. Denn eigentlich konnte sich damals kaum jemand vorstellen, im Land der Täter zu bleiben. Deshalb gründete sich in dieser Übergangszeit eine Anlaufstelle für die Überlebenden, um sie bei der Ausreise aus Deutschland zu unterstützen. Am 19. Juli 1950, also vor 75 Jahren, nahm der Zentralrat der Juden in Deutschland seine Arbeit auf. Carsten Dippel erzählt von der wechselhaften Geschichte.
Als im Juli 1950, 5 Jahre nach der Shoah, der Zentralrat der Juden von Überlebenden im kriegszerstörten Frankfurt am Main gegründet wurde, war das zunächst kein Signal für einen kraftvollen Neuanfang.
Das Bleiben war damals überhaupt kein Thema, war für viele wohl unvorstellbar, dass es jemals wieder jüdisches Leben in Deutschland geben wird.
Sagt Josef Schuster, der den jüdischen Dachverband als Präsident seit 2014 leitet. Mit seinen 105 Mitgliedsgemeinden ist der Zentralrat der Juden heute die wichtigste Interessenvertretung jüdischer Gemeinden und Landesverbände. Mit dem Konzept der sogenannten Einheitsgemeinde repräsentiert er alle Denominationen, von orthodox über konservativ bis liberal. Der Zentralrat versteht sich als integrative Kraft, so Josef Schuster. In den jungen Jahren seiner Existenz glich der Zentralrat hingegen eher einem Auswanderungsbüro für Jüdinnen und Juden auf ihrem Weg nach Israel oder in die USA. Erst ab Mitte der 70er Jahre hat sich die Frage nach Gehen oder Bleiben nicht mehr gestellt. In der DDR lebten seinerzeit um die 400 Mitglieder, die meisten davon in Ost-Berlin. Auch in der Bundesrepublik hatten die Gemeinden mit ihren insgesamt knapp 28.000 Mitgliedern mit Überalterung zu kämpfen. Das Blatt wendete sich mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Plötzlich war es möglich, Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion im wiedervereinigten Deutschland eine neue Heimat zu geben. Die Zuwanderung der sogenannten Kontingentflüchtlinge von weit mehr als 100.000 Menschen hat manche Gemeinden vor ihrem Niedergang bewahrt und andere überhaupt erst wieder entstehen lassen. Gegenüber den Neuankömmlingen gab es anfangs eine Menge Skepsis. Auch andere Herausforderungen gab und gibt es. Lange Zeit tat sich der Dachverband äußerst schwer mit der liberalen Ausrichtung. Nach wie vor diskutiert wird die Frage der Anerkennung von jenen, die keine jüdische Mutter haben, sondern nur einen jüdischen Vater. Viele, gerade aus der jüngeren Generation, haben sich zudem abgewandt. Sie fühlen sich in den Gemeinden nicht zu Hause. Michael Fürst, Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, übt eine grundsätzliche Kritik.
Der Zentralrat hat keine richtige Perspektive für die Zukunft. Ich sehe zu wenig jüdischen Input. Man geht nur zu den wichtigen politischen nicht-jüdischen Veranstaltungen, ja?
Eine Skepsis, die an anderer Stelle überhaupt nicht geteilt wird. Das jüdische Studienwerk ELES fördert seit mehr als 15 Jahren recht erfolgreich Studierende. Gerade für die Kinder der Einwanderergeneration spielte ELES eine wichtige Rolle. Ohne die Unterstützung des Zentralrates, der ELES auch strategisch begleitet, wäre das Studienwerk kaum denkbar, sagt Geschäftsführerin Michal Ohr.
Ich glaube, dass der Zentralrat vermehrt die Diversität innerhalb der jüdischen Gemeinschaft fördert und sieht. Und damit schaffen wir auch Zukunft.
Doch mittlerweile wurde manch ein Koffer wieder hervorgeholt. Die Herausforderungen sind seit dem 7. Oktober 2023 mit dem wachsenden Antisemitismus und einer realen Terrorgefahr sehr viel größer geworden. 75 Jahre nach Gründung des Zentralrats der Juden in Deutschland gibt es in der jüdischen Gemeinschaft viel Unsicherheit und Sorge um die Zukunft.
Soweit der Beitrag von Carsten Dippel zum 75. Gründungstag des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und nun die aktuellen Meldungen.
Der jüdische Student Lahav Shapira hat mit seiner Klage gegen die Freie Universität Berlin vor dem Verwaltungsgericht einen Teilerfolg erzielt. Um feststellen zu können, ob die Hochschule ausreichend Maßnahmen zum Schutz jüdischer Studenten ergriffen hat, wollen die Richter die Verhandlung im Herbst fortsetzen. Shapiras Anwältin wertete dies als großen Erfolg. Das Gericht habe deutlich gemacht, dass sich die Uni erklären müsse. Die FU bestreitet, untätig gewesen zu sein. Vertreter der Hochschule verwiesen vor Gericht auf ein Konzept für Antidiskriminierung und Diversität, wie es das Gesetz fordert. Der Student Lahav Shapira war im Februar 2024 von einem Kommilitonen bei einer zufälligen Begegnung in Berlin-Mitte angegriffen und schwer verletzt worden. Ein Student der Shapira bei einer pro-palästinensischen Aktion im Dezember 2023 Zugang zu einem Hörsaal verweigert hatte, wurde derweil vom Amtsgericht Tiergarten zu einer Geldstrafe von 450 Euro verurteilt. Die Neueröffnung eines israelischen Restaurants in Berlin-Mitte ist abgesagt worden. Wie mehrere Zeitungen berichten, hatte es zuvor Aufrufe zu Protesten in den sozialen Medien gegeben. Wie die Berliner Zeitung berichtet, skandierten Mittwochabend pro-palästinensische Demonstranten vor dem Restaurant mit Sprüchen wie »Nein zu Kriegsverbrechern« und »Nein zu Mahlzeiten, die von Händen serviert werden, von denen das Blut tropft«. Einige Demonstranten sollen angegeben haben, selbst jüdisch zu sein. Die Restaurantbetreiber gelten als queerfreundlich und weltoffen. Zum Krieg in Israel erklärten sie, dieser hätte schon längst beendet werden müssen. Die Veranstalter des Deichbrand-Festivals in Cuxhaven an diesem Wochenende halten am geplanten Auftritt des wegen antisemitischer Äußerungen umstrittenen US-Rappers Macklemore fest. Das Festival respektiere das Grundrecht auf Kunst und Meinungsfreiheit und nehme keinen Einfluss auf die Performances auftretender Künstler. Sie kündigten an, klar und entschieden zu handeln, sollte die Grenze zum Strafbaren überschritten werden. Der Zentralrat der Juden hatte jüdische Besucherinnen und Besucher vor dem Deichbrand-Festival gewarnt. Die Veranstaltung sei kein sicherer Ort für Jüdinnen und Juden, da Antisemitismus auf der großen Bühne erwünscht sei, sagte ein Sprecher dem evangelischen Pressedienst. In seinen Songtexten und Auftritten verbreite Macklemore antisemitische Propaganda und verharmlose die Shoah. Der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, sprach sich trotz aller Kritik dafür aus, den Auftritt hinzunehmen. Betroffene Künstler könnten sich als Opfer einer vermeintlichen Cancel Culture darstellen. Das spiele am Ende den Antisemiten in die Hände. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jonathan Margonet aus London.
Die Prophetenlesung an diesem Schabbat stammt aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Sie handelt von Elia, einem sehr ungewöhnlichen biblischen Propheten. Er ist ein großer Kritiker von König Ahab, der das Nordreich Israels regiert. Elia greift ihn an, weil seine Frau, Königin Isabel, die Anbetung des Baal, einen fremden Gottes, im Land eingeführt hat. Ohne Verankündigung erscheint Elias plötzlich. Er behauptet, Gott zu dienen und verkündet König Ahab, es soll weder Regen noch Tau geben, außer auf mein Wort. Es gibt keinen Bericht darüber, dass Gott ihm befohlen hätte, dies zu sagen. Es ist fast so, als ob Elia spricht und Gott irgendwie gezwungen wäre, seinem Beispiel zu folgen. 3 Jahre später befiehlt Gott Elia, König Ahab zu verkünden, dass die Dürre nun enden werde. Doch stattdessen inszeniert Elia ein dramatisches öffentliches Spektakel, einen Wettbewerb zwischen ihm und 400 Propheten des Baal, um öffentlich zu beweisen, wer dem wahren Gott dient. Elia errichtet Altäre für Tieropfer und fordert die 400 Propheten auf, Baal dazu zu bringen, Feuer vom Himmel zu schicken, um ihre Opfergaben zu verzehren. Trotz ihrer Gebete, ihres Herumhüpfens und ihrer Selbstverstümmelung und Elias ständiger Spott geschieht nichts. Als Elia an der Reihe ist, trägt er zur Dramatik bei, indem er den Altar mit Unmengen von Wasser flutet. Dann bittet er Gott, Feuer herabzuschicken, um die Opfergaben zu verzehren. Wieder einmal handelt Gott auf Elias Wort hin, als ob er durch die Situation, die Elia geschaffen hat, dazu gezwungen wäre. Infolgedessen sind die Israeliten zumindest vor dem Moment von Gottes Macht überzeugt. Das Kapitel, das wir in der Synagoge lesen, folgt auf diese Geschichte. Elia muss vor Königin Isabel fliehen, die droht, ihn zu töten. Er reist zum Berg Horeb, dem Ort, wo Gott zum ersten Mal am brennenden Dornbusch zu Moses sprach. Dort angekommen, fragt Gott ihn: Was machst du hier, Elia? Er antwortet: Ich habe leidenschaftlich für den Herrn, den Gott der Herrscharen, gekämpft, weil die Kinder Israels ihren Bund mit dir verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben, und ich allein bin übrig geblieben, um sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Es ist ein außergewöhnlicher Schrei der Verzweiflung, doch gleichzeitig ist darin ein gewisses Maß an Selbstdarstellung zu spüren, über seine eigene einzigartige Bedeutung, ähnlich wie bei seinem öffentlichen Auftritt im vorherigen Kapitel. Gott fordert Elia auf dem Berg zu stehen, und geht an ihm vorbei. Aber das ist ganz anders als Moses' Erfahrung. Zuerst kommt ein großer und mächtiger Wind, der Berge spaltet und Felsen vor dem Herrn zerschmettert. Aber der Herr ist nicht im Wind. Auf dem Wind folgt ein Erdbeben, aber der Herr ist nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben breitet sich ein Feuer aus, aber der Herr ist nicht im Feuer. Nach dem Feuer herrscht ein Klang, völlige Stille. Will Gott Elia damit sagen, dass große öffentliche Demonstrationen nicht der beste Weg sind, auf Menschen einzuwirken? Als Gott schließlich spricht, stellt er dieselbe Frage wie zuvor: Was machst du hier, Elia? Einige Gelehrte vermuten, dass diese Wiederholung einfach ein Schreibfehler gewesen sein könnte. Aber der Punkt ist sicherlich, dass Elia trotz all dieser großen Darstellung von Gottes Macht und diesem außergewöhnlichen Moment der Stille völlig ungerührt und unverändert ist. Also behandelt Gott seine wiederholten Worte, als würde Elia seinen Rücktritt anbieten. Gott sagt ihm, er soll Elisa zu seinem Nachfolger salben. Als letzte Zurechtweisung für Elias Beharren darauf, dass er allein Gott noch treu sei, erinnert Gott ihn daran, dass es in Israel mehr als 7000 Menschen gibt, die sich nicht vor Baal verneigt haben. Die Rabbinen kritisierten Elia für die harte Art und Weise, in der er Israel vorwarf, seinen Bund mit Gott aufgegeben zu haben. Das mag einer der Gründe sein, warum für Elia ein Glas Wein vorbereitet wird, um am Pessach-Seder teilzunehmen. Er kann bezeugen, wie jüdische Familien auch noch tausende von Jahren später ihrer Geschichte und Tradition treu bleiben.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jonathan Margonet aus London. Zum Schluss hören Sie eine Vertonung des Kaddisch von Maurice Ravel für Violine Solo. Er spielt Daniel Hope.
Thank you.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.